Als immer deutlicher wurde, dass die USA den Irak auch ohne UNO-Mandat angreifen wollten, fanden am 15. Februar 2003 weltweit friedliche Demonstrationen gegen den Krieg statt. Auch ich habe damals mit meiner Frau und Freunden in der Schweizer Hauptstadt Bern gegen den drohenden Irakkrieg demonstriert. Mit rund 40.000 Menschen war es eine der größten Demonstrationen, welche die Schweiz seit 1945 gesehen hatte. In Berlin gingen 500.000 Menschen auf die Straße, in Rom sogar 2 Millionen. Auch in den USA und in Großbritannien gingen die Menschen auf die Straßen. 400.000 in New York und 2 Millionen in London. Was zeigt, dass auch in den angreifenden Ländern viele Bürger die Lügen und den Krieg ihrer Regierungen nicht wollten. Doch US-Präsident Bush kümmerte dies nicht. Am 17. März 2003 stellte er Saddam Hussein ein unannehmbares Ultimatum und forderte ihn auf, sein Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen. Meine lieben Mitbürger, also Bush im US-Fernsehen, Geheimdienstdaten, die von dieser Regierung und anderen Regierungen zusammengetragen wurden, lassen keinen Zweifel daran, dass die Regierung von Irak eine der tödlichsten Waffen, die es gibt, besitzt und verbirgt. Die Gefahr ist klar. Wenn die Terroristen chemische, biologische oder eines Tages atomare Waffen brauchen, die sie mit der Hilfe des Iraks bekommen könnten, dann werden sie Tausende oder Hunderttausende unschuldige Menschen in unserem Land töten oder in irgendeinem anderen Land. Nach Ablauf des Ultimatums griffen Präsident George Bush Jr. und der britische Premier Tony Blair ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates den Irak am 19. März 2003 an und besetzten das Land und seine Erdölreserven mit 300.000 Soldaten. Die Schweiz und andere kleine Länder beobachteten den Kriegsausbruch mit Sorge. Ein Bündnis unter der Leitung der Vereinigten Staaten Amerikas hat den Irak angegriffen. Diese Operation ist vom Sicherheitsrat nicht bewilligt worden, kritisierte der Schweizer Bundespräsident Pascal Couchepin. Der illegale Angriffskrieg sei ein gefährlicher Präzedenzfall, sorgte sich Couchepin und forderte mehr Respekt vor der UNO-Charta, da gerade kleine Länder wie die Schweiz auf den Schutz durch das Völkerrecht angewiesen seien. Der Bundesrat bedauert, dass die Vereinigten Staaten und die anderen beteiligten Länder sich über die Charta hinweggesetzt haben. Die Schweiz werde neutral bleiben und sich weder direkt noch indirekt an den militärischen Operationen beteiligen. Die Solidarität der Schweiz gelte dem Schicksal der irakischen Zivilbevölkerung, die schon seit 1990 unter den internationalen Sanktionen außerordentlich schwer zu leiden hat. Der Angriff auf den Irak erschütterte das internationale Recht und die UNO-Charta in seinen Grundfesten, weil damit das gefährliche imperiale Prinzip Macht geht vor Recht sehr offensichtlich vom US-Imperium demonstriert worden war. UNO-Generalsekretär Kofi Annan mahnte, der Angriff der USA und der Briten auf den Irak war nicht im Einklang mit der UNO-Charta, er war illegal. Ich hoffe, dass wir für eine lange Zeit keine weiteren solchen Operationen mehr erleben werden, wie jene gegen den Irak, also ohne UNO-Mandat, sagte Annan. Ich glaube, die meisten Menschen sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, im Rahmen der UNO zusammenzuarbeiten. Während im Irak der Krieg tobte, feierte die UNO im September 2005 mit gemischten Gefühlen ihren 60. Geburtstag. Staats- und Regierungschefs aus mehr als 170 Ländern versammelten sich. Auch US-Präsident George Bush trat als Redner in New York auf. Die UNO-Mitglieder haben vor 6 Jahrzehnten edle Ziele in der UNO-Charta verankert, erklärte Präsident Bush in seiner Rede am 14. September 2005. Dieses Dokument verpflichtet diese Organisation, die nachfolgenden Generationen vor der Geisel des Krieges zu bewahren, das Vertrauen in fundamentale Menschenrechte zu stärken, sowie sozialen Fortschritt, höheren Lebensstandard und größere Freiheit zu fördern. Es seien dies auch die Werte der USA, beteuerte Bush scheinheilig, obschon die meisten Menschen ihm vermutlich nicht glaubten. Wir bleiben diesen noblen Idealen verpflichtet. Danach rief er, ohne darin einen Widerspruch zu erkennen, erneut zum sogenannten Krieg gegen den Terrorismus auf und erklärte: Die Terroristen müssen wissen, dass, wo auch immer sie hingehen, sie der Gerechtigkeit nicht entkommen können. Die versammelten Länder fürchteten sich vor der Macht des US-Imperiums und getrauten sich nicht, die Heuchelei der Supermacht öffentlich zu kritisieren. Generalsekretär Kofi Annan erklärte enttäuscht, dass es schade sei, dass sich die Staaten nicht einmal auf eine Definition des Terrorismus einigen könnten, obschon dieser Begriff nun in verschiedenen UNO-Resolutionen verwendet werde. Des einen Terrorist sei des anderen Freiheitskämpfer. Aber selbst die von einigen Staaten vorgeschlagene Minimaldefinition »Terrorismus sei das Morden von Zivilisten zum Erreichen politischer Zwecke« fand keine Mehrheit und daher keinen Eingang in das Schlussdokument der traurigen UNO-Geburtstagsfeier. Die amerikanischen Soldaten wussten wenig über die Debatten in der UNO in New York oder das Völkerrecht und waren weitgehend durch die Kriegspropaganda der Neokonservativen, die in den USA auf allen Fernsehsendern und auch in den Zeitungen verbreitet wurde, beeinflusst. Bei einer Umfrage im Jahre 2006 erklärten 85% der US-Soldaten im Irak, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Doch Saddam Hussein hatte rein gar nichts mit den Terroranschlägen in New York und Washington zu tun. Ein Bericht des amerikanischen Senats bestätigte einige Jahre nach Kriegsausbruch, dass Saddam niemals Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida gehabt hatte. Der US-Senat stellte zudem fest, dass die irakische Führung kein aktives Atomprogramm und auch kein mobiles Labor zur Herstellung biologischer Waffen gehabt hatte. Es war alles eine große Lüge. Die Bush-Administration habe Geheimdienstinformationen ausgewählt, übertrieben oder verschwiegen, um ihre Entscheidung zum Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen. Die US-Elite hatte ihre eigenen Soldaten belogen und getäuscht. Der Triumph für die Neokonservativen bestand darin, dass der Regime-Change vollzogen werden konnte. Saddam Hussein wurde gestürzt und am 30. Dezember 2006 am Galgen erhängt. Das US-Imperium hatte damit deutlich gemacht, dass es ein Land überfallen und eine Regierung stürzen kann. Mit den Lügen vor der UNO und dem fehlenden Mandat des UNO-Sicherheitsrates wurde aber auch die Dekadenz des Imperiums sehr deutlich. Der Irak versank im Chaos. Das Land wurde zu einer Brutstätte für Terrorismus. Viele ehemalige Offiziere aus der Armee und dem Geheimdienst von Saddam Hussein tauchten unter und traten der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, bei. Diese sunnitische Miliz eroberte größere Gebiete im Irak und Syrien, wodurch der Nahe Osten weiter destabilisiert wurde. Der Regime-Change im Irak trieb die Gewaltspirale an. Die finanziellen Kosten des Irakkriegs sind umstritten. Die offiziellen Angaben der US-Regierung gehen von 800 Milliarden Dollar aus. Der US-Ökonom Joseph Stiglitz hingegen berechnete, dass der Irakkrieg inklusive der Folgekosten 3.000 Milliarden Dollar gekostet habe. Diese riesige Summe bedeutet umgerechnet, dass man 8 Jahre lang jeden Tag 1 Milliarde Dollar für den Krieg ausgab. Für die Rüstungsindustrie und Firmen wie Raytheon, Lockheed Martin und Boeing war der Krieg somit sehr interessant. Wer aber länger über den Irakkrieg nachdenkt, kommt nicht darum herum, sich die Frage zu stellen, was mit diesem Geld und dem entsprechenden Arbeitseinsatz in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Energiewende im Therapiebereich für Kriegstraumatisierte oder in der Ausbildung von jungen Menschen möglich gewesen wäre. Kriege verschlingen Unsummen, die an anderer Stelle dringend gebraucht würden. Kriegspropaganda ist die aggressivste Form der Werbung der Rüstungsindustrie. Für die Menschen im Irak bedeutete der Krieg eine Katastrophe. Kinder wurden durch Splitterbomben zerrissen, Frauen vergewaltigt und getötet, alte Menschen wurden erschossen. Viele verloren ihr Haus und ihr ganzes Hab und Gut. Junge Männer wurden grausam gefoltert. US-Soldaten befestigten den Irakern an beiden Händen und am Penis stromführende Drähte, wie der Abu Ghraib-Folterskandal 2004 aufdeckte. Die detaillierte Untersuchung Body Count der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges IPPNW kam 2015 zu dem Schluss, dass der Krieg seit 2003 eine Million Iraker getötet hatte. Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass im Irak etwa eine Million Menschen direkt oder indirekt getötet wurden. Weil der Überfall auf den Irak eine eindeutig völkerrechtswidrige Aggression war, sind die USA und ihre Verbündeten auch verantwortlich für die Folgen, so das klare Fazit der Studie. In fast allen Fällen blieb die schreckliche Zahl von einer Million toten Irakerinnen und Irakern völlig abstrakt, denn diese Toten werden in den westlichen Medien kaum gezeigt. Wer wollte und die Nerven dazu hatte, konnte sich das WikiLeaks-Video Collateral Murder anschauen, das vom mutigen australischen Aktivisten Julian Assange publiziert wurde und zeigt, wie Zivilisten im Irak völlig straflos von amerikanischen Soldaten aus einem Helikopter heraus erschossen werden. Das US-Imperium hatte wenig Freude an dieser und an anderen Publikationen von WikiLeaks und will Assange in den USA vor Gericht bringen. Um einer Auslieferung in die USA zu entgehen, flüchtete Assange 2012 in die Botschaft Ecuadors in London, die er seither nicht mehr verlassen hat. Der UNO-Menschenrechtsrat kritisierte in einem Bericht im Februar 2016, der Status von Assange komme einer gesetzeswidrigen Inhaftierung gleich und verstoße gegen die Menschenrechte. Die Briten waren davon indes nicht beeindruckt und erklärten, die Londoner Polizei werde jeden Versuch unternehmen, den Aktivisten zu verhaften, sollte er die Botschaft verlassen. Es ist paradox. Während Julian Assange, der die Verbrechen des Irakkrieges publik gemacht hat, um sein Leben fürchtet und nicht weiß, was passieren wird, wenn er die Botschaft von Ecuador verlassen sollte, werden die Verantwortlichen für den Irakkrieg nicht angetastet. Weil sie sehr mächtig und einflussreich sind, wurden bisher weder Präsident George Bush noch Premierminister Tony Blair vom Internationalen Strafgerichtshof der UNO in Den Haag wegen des schweren Verbrechens der Aggression angeklagt. Das Gesetz ist wie ein Spinnennetz, wusste schon der Grieche Anacharsis um 550 vor Christus. Kleine Fliegen werden gefangen, während die Großen das Netz zerreißen und entkommen.